Stell dir mal vor, du gibst Tausende von Euros für Recruiting aus, also wirklich viel Geld.
Oh ja, das kennen sicher viele.
Genau, also du schaltest Anzeigen, du führst endlose Interviews und du verhandelst Verträge.
Ja.
Und dann unterschreibt dein absoluter Wunschkandidat. Die Erleichterung ist natürlich riesig.
Absolut. Endlich ist die Stelle besetzt.
Ja, denkste. Und dann kündigt diese Person nach exakt 3 Tagen.
Autsch. Das ist halt echt der Albtraum.
Warum passiert das? Naja, weil dir niemand gezeigt hat, wie die Kaffeemaschine funktioniert, weil der Laptop nicht da war und weil der Chef halt einfach null Zeit für eine Einweisung hatte.
Ja.
Das Geld, die Zeit, die Nerven, alles komplett verbrannt. Und genau an diesem extrem schmerzhaften, aber halt völlig alltäglichen Punkt holen wir dich heute ab.
Genau.
Willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Wir haben hier Material vorliegen, das sich im Grunde wie so ein Bauplan für das Überleben der ersten Monate im neuen Job liest.
Ein sehr detaillierter Bauplan sogar.
Voll. Und zwar spezifisch für KMU, also kleine und mittlere Unternehmen, für die Gastronomie und für soziale Einrichtungen.
Also genau für die Orte, wo die Ressourcen eh schon knapp sind.
Richtig, wo die Hütte eigentlich gefühlt immer brennt.
Und das ist auch der entscheidende Rahmen für unsere Analyse heute. Wir sprechen ja eben nicht von Tech-Giganten.
Die mit den Tischkickern.
Genau, die eigens designte Onboarding-Campusse haben, wo man die ersten 2 Wochen bei Yoga und Smoothies die Unternehmenswerte auswendig lernt.
Schön wär's.
Ja, für manche vielleicht. Aber die Realität, die wir uns heute ansehen, die ist echt handfest. Da reden wir über ein Pflegeheim, eine Restaurantküche an einem Freitagabend oder halt einen Handwerksbetrieb.
Mhm.
Also Orte, an denen eine Geschäftsführung das Personalmanagement oft, naja, so nebenbei im Tagesgeschäft irgendwie wuppen muss.
Nebenbei ist das Stichwort.
Genau. Die zentrale Frage unserer heutigen Quelle ist also, wie durchbricht man diesen Teufelskreis aus extrem teurem Recruiting und dieser sofortigen Fluktuation?
Vor allem, wenn man eigentlich gar keine Zeit für so einen riesigen, aufwendigen Willkommensprozess hat, ne?
Exakt.
Okay, also lass uns das mal aufdröseln. Es ist ja irgendwie ein faszinierendes psychologisches Phänomen. Man investiert unendlich viel Energie in dieses Anwerben.
Mhm.
Aber sobald die Tinte unterm Arbeitsvertrag trocken ist, da fallen viele Betriebe in so eine Art organisatorisches Koma.
Das ist ein super Bild. Organisatorisches Koma trifft es echt gut.
Ja, oder? Und um diese Brisanz zu verstehen, starten wir am besten direkt mal mit dem Worst-Case-Szenario.
Dem Schmerzpunkt schlechthin.
Genau, das wird in unseren Unterlagen als zentraler Schmerzpunkt richtig plastisch skizziert. Also es ist der allererste Tag.
Okay.
Eine neue Kollegin startet. Sie hat sich vielleicht wochenlang auf diesen Tag gefreut, hat sich extra gut vorbereitet.
Das Outfit liegt schon abends bereit.
Genau, sowas. Und dann steht sie am Empfang. Und dann passiert einfach gar nichts.
Oh Gott, ja.
Es fehlen die IT-Zugänge. Niemand hat den Arbeitsplatz irgendwie vorbereitet. Der Chef sitzt im Meeting fest. Die Kollegen rotieren völlig im Stress.
Und werfen ihr dann nur so ein hastiges Setz dich mal da drüben hin. Wir gucken gleich.
Richtig. Und innerhalb von, was weiß ich, 2 Stunden verwandelt sich diese riesige Vorfreude in eine lähmende, total tiefe Unsicherheit.
Und das ist krass, weil dieser Moment der Unsicherheit, das ist laut Quelle der exakte Zeitpunkt, an dem die innere Kündigung oft schon quasi unterschrieben wird.
Echt schon am ersten Tag?
Ja, man fühlt sich als Störfaktor, nicht als wertvolle Verstärkung, auf die man sich freut, sondern als Belastung.
Krass.
Und die Unterlagen warnen hier extrem eindringlich vor dem Reflex, dann einfach so Standardlösungen darüber zu stülpen.
Also sowas wie dieses typische, hier ist das Handbuch.
Genau. Wenn der neue Mitarbeiter nur in die Ecke gesetzt wird mit dem Satz, lies dich da mal ein, dann ist das halt kein Onboarding, sondern reine Schadensbegrenzung. Stattdessen fordert das Dokument etwas, das sich, ich sag mal zunächst, sehr akademisch anhört.
Okay, hau raus.
Es nennt sich systemische Einordnung von Aufgabe, Person, Team und Organisation.
Das klingt aber echt sperrig.
Klingt sperrig, ist aber super wichtig. Die absolute Kernbotschaft dahinter, und das zieht sich wie so ein roter Faden durch den ganzen Prozess, lautet: Die Zusage beendet das Recruiting nicht.
Mhm.
Sie eröffnet überhaupt erst die Zusammenarbeit.
Moment, da muss ich jetzt direkt mal reingrätschen. Also diese, wie hieß das, systemische Einordnung von Aufgabe, Person und so weiter.
Ja, genau.
Das klingt ja auf dem geduldigen Papier von so einer HR-Broschüre total fantastisch.
Mhm.
Aber wir reden hier doch über Zielgruppen wie die Gastronomie. Stell dir mal eine unterbesetzte Restaurantküche vor.
Oh ja.
Die Abendkarte läuft gerade an, die Bons wattern aus diesem kleinen Drucker. Da brennt sprichwörtlich die Hütte, oder?
Absolut, da ist purer Stress.
Ist da in der Realität wirklich Zeit für eine tiefschürfende, systemische Einordnung? Da ist man doch oft einfach nur heilfroh, wenn überhaupt irgendjemand zum Dienst auftaucht.
Der zwei gesunde Hände hat.
Richtig. Jemand, der sofort Kartoffeln schälen kann.
Das Faszinierende daran ist, und da ist die Quelle sehr deutlich, dass genau diese Denkweise der direkte Weg in die Katastrophe ist.
Okay, wieso das?
Naja, dieses wir haben keine Zeit, wir brauchen sofort jemanden, der blind funktioniert.
Ja.
Wenn die Hütte brennt und du wirfst jemanden völlig unvorbereitet in dieses Feuer, was passiert dann?
Er verbrennt.
Exakt. Die Person verbrennt. Und dann stehst du nächste Woche wieder ganz alleine da und musst neu rekrutieren.
Okay, das leuchtet ein.
Und systemische Einordnung bedeutet in der Praxis eben nicht, dass man sich 3 Stunden in den Konferenzraum setzt und den Workshop abhält.
Sondern?
Es beschreibt einen ganz konkreten, fast schon mechanischen Vorgang. Der dauert vielleicht nur 5 Minuten, bevor die Schicht überhaupt losgeht.
5 Minuten, okay, wie sieht das aus?
Es bedeutet, dass die Aufgabe sonnenklar definiert ist. Zum Beispiel, heute machst du nur die Beilagen. Um den ganzen Rest kümmerst du dich nicht. Das ist die Aufgabe.
Okay.
Zur Person gehört das Verständnis, also dass der Chef sagt, du bist neu, du wirst Fehler machen, das ist völlig okay und eingepreist.
Mhm.
Das Team weiß, der Neue übernimmt heute nur Station X, wir decken den ganzen Rest ab.
Ah, okay.
Und die Organisation, also das große Ganze, versteht, wir laufen heute als Küche vielleicht nur auf 80% Effizienz, weil wir jemanden einarbeiten.
Das ist systemische Einordnung.
Genau das. Es schafft einen sicheren Rahmen mitten im Chaos.
Verstehe. Also es geht im Grunde darum, künstlich so einen kleinen, kontrollierten Sandkasten mitten im brennenden Haus zu erschaffen.
Schönes Bild, ja.
In dem die Person halt erstmal gefahrlos agieren kann. Wer am Fundament spart, muss das Haus eben 2-mal bauen, ne?
Genau so ist es.
Aber selbst dieser 5-Minuten-Sandkasten funktioniert ja eigentlich nur, wenn überhaupt jemand im Vorfeld daran gedacht hat.
Mhm, absolut.
Und wenn der erste Tag so sensibel ist, dann müssen wir ja eigentlich einen großen Schritt in der Zeit zurückgehen, weil so ein erfolgreicher erster Tag entsteht ja nicht durch pure Magie am selben Morgen, oder?
Richtig. Das passiert nicht einfach so. Und deshalb unterteilt das Konzept, das wir uns anschauen, den Prozess in sehr klare, chronologische Phasen.
Okay, was ist Phase 1?
Der allererste große Hebel ist das sogenannte Pre-Boarding.
Also die Phase vor dem allerersten Arbeitstag.
Exakt, also vor Tag 1. Danach folgen dann logischerweise der erste Tag und die erste Woche und schließlich die längerfristigen Meilensteine bei 30, 60 und 90 Tagen.
Okay.
Der übergreifende Aufruf zum Handeln in der Quelle lautet dabei ganz simpel: Onboarding vorbereiten.
Klingt logisch.
Ja. Und die Mechanik dahinter zielt eben darauf ab, dem Zufall so wenig Raum wie möglich zu lassen. Jede einzelne Phase hat einen ganz klaren Nutzen, adressiert typische Missverständnisse und erzwingt auch regelmäßige Reflexionsfragen.
Weißt du was? Wenn ich mir diese Zeitleiste so anschaue, also Preboarding, Launch, dann die Checks bei 30, 60, 90 Tagen.
Ja.
Das erinnert mich extrem stark an die Softwareentwicklung.
Ah, interessanter Vergleich. Wie meinst du das?
Naja, da bastelt man ja auch nicht monatelang heimlich unten im Keller an einem Programm, wirft es dann ungetestet an Tag X auf den Markt und betet dann einfach, dass die Server nicht abstürzen.
Das wäre fatal, ja.
Genau. Man hat eine Beta-Phase. Das wäre für mich dieses Preboarding. Man schickt erste Daten hin und her, prüft, ob die Systeme kompatibel sind.
Hm?
Dann kommt der Launch, also der erste Tag. Der muss natürlich richtig gut orchestriert sein.
Absolut.
Und danach liefert man regelmäßige Patches und Updates aus. Das wären für mich diese 30, 60 und 90 Tage-Checks, einfach um so kleine Bugs auszubügeln und das System schrittweise zu optimieren, bevor das ganze Programm crasht.
Wow, ja. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann veranschaulicht diese Mechanik wirklich genau, worum es hier geht.
Ja.
Total. Weil überleg mal, zwischen der Vertragsunterschrift und dem ersten Arbeitstag liegen ja oft Wochen.
Manchmal sogar Monate, wenn jemand noch Kündigungsfrist hat.
Genau. Und das ist das klassische schwarze Loch. Die neue Fachkraft sitzt zu Hause und fragt sich, haben die mich vergessen? War das wirklich die richtige Entscheidung?
Oh ja, dieses Buyer's Remorse bei Jobs.
Richtig. Und das Preboarding füllt genau dieses Vakuum. Das muss kein riesiges Event sein.
Sondern?
Das kann eine ganz simple E-Mail sein, die 2 Wochen vorher verschickt wird. Sowas wie, hier ist dein Ablaufplan für den ersten Tag, da vorne kannst du parken, zieh dir bequeme Schuhe an, wir freuen uns extrem auf dich.
Ach krass, so simple Sachen schon?
Ja, allein diese winzige Intervention senkt den Cortisolspiegel der neuen Person dramatisch.
Das glaube ich sofort.
Und diese Patches, wie du sie nennst, also diese strukturierten Check-ins nach 30, 60 und 90 Tagen, die erfüllen halt einen essentiellen psychologischen Zweck. Sie nehmen komplett die Unsicherheit aus dem Prozess.
Aber wie genau funktioniert das mechanisch? Ich meine, in den meisten Firmen wird man doch, wenn überhaupt, nach 3 Monaten mal kurz zur Seite genommen und kriegt so einen Daumen hoch oder runter.
Eben. Und genau da setzt die Veränderung an, die das Dokument fordert.
Okay.
Stell dir mal eine Pflegekraft vor, die seit 30 Tagen im Dienst ist.
Mhm.
Vielleicht ist die fachlich absolut brillant, aber sie verzweifelt völlig an dieser neuen, komplizierten, digitalen Pflegedokumentation des Hauses.
Ja, das ist ja oft wahnsinnig unübersichtlich.
Genau. Wenn es jetzt keinen festen Termin gibt, was macht sie? Sie schluckt den Frust runter, fühlt sich irgendwie inkompetent, traut sich nicht zu fragen und kündigt vielleicht irgendwann völlig erschöpft.
Weil sie denkt, sie ist schuld.
Exakt. Wenn aber beide Seiten wissen, okay, an Tag 30 gibt es ein festes, schon vorbereitetes Feedbackgespräch.
Ah, okay.
Dann gibt es einen sicheren Raum für genau solche Probleme. Man sucht da nicht nach Schuldigen, sondern, um in deiner Analogie zu bleiben, man behebt den Bug.
Das heißt, der Fokus verlagert sich.
Richtig. Von einer bloßen, wir haben die Stelle besetzt, Mentalität hin zu einer echten, nachhaltigen Integration.
Das klingt auf dem Papier alles extrem logisch. So ein Zeitplan, so eine Struktur ist ja genial.
Ist es auch.
Aber, und da kommt jetzt die Realität, so ein Plan exekutiert sich ja nicht von selbst, ne?
Leider nein.
Das führt uns direkt zum menschlichen Faktor. Wer macht das alles?
Gute Frage.
Wenn wir jetzt wieder in so ein kleineres Unternehmen schauen, da hat die Führungsebene doch ohnehin schon 1000 Dinge auf dem Schreibtisch.
Mhm.
Ist da die Realität nicht ganz oft so, dass der Chef sich dieses ganze Preboarding und diese Meilensteine spart und das Onboarding einfach an erfahrene Kollegen abwälzt?
Oh ja.
Also so frei nach dem Motto, du bist hier der Routinier im Team, zeig der Neuen mal, wie unsere Kassensoftware funktioniert und wo die Kaffeetassen stehen. Ich muss ganz dringend in den Kundentermin.
Das ist einer der häufigsten und muss man leider sagen, fatalsten Mechanismen in der Praxis überhaupt.
Echt? Fatal?
Ja. Und hier fordert das Konzept der Quelle eine glasklare Trennung der Rollen.
Okay, wie sieht die aus?
Es gibt die Führungsebene und es gibt den sogenannten Paten oder Buddy, also die Kollegin oder den Kollegen, der sich um den Neuzugang kümmert.
Mhm.
Beide Rollen sind essentiell, wirklich super wichtig, aber sie dürfen sich auf gar keinen Fall vermischen.
Warum nicht?
Also ein Pate ist extrem wichtig für diese soziale Integration. Er beantwortet all diese kleinen informellen Fragen, die man dem Chef halt niemals stellen würde.
Ach so, Sachen wie lang darf die Mittagspause eigentlich wirklich sein?
Genau. Oder wie bedient man diesen kaputten Kopierer? Wer ist bei welchem Thema total empfindlich?
Ja, die inoffiziellen Firmenregeln halt.
Richtig. Aber, und das ist das große Aber, ein Pate darf niemals die Führungsverantwortung übernehmen.
Warum genau scheitert das denn? Ich meine, wenn der Buddy doch fachlich top ist, dann kann der doch am besten beurteilen und sagen, ob die Person ihren Job gut macht, oder?
Das könnte er fachlich vielleicht, ja. Aber es zerstört die psychologische Dynamik im Team komplett.
Inwiefern?
Wenn der Pate, der ja eigentlich ein Kollege auf gleicher Ebene ist, plötzlich diese Aufgabe bekommt, die Leistung des Neuzugangs zu bewerten,
mhm,
oder sogar Feedback zu Fehlern zu geben.
Ah, verstehe.
Dann gerät der total in so eine Sandwich-Position. Er ist dann nicht mehr der Vertraute auf Augenhöhe, sondern plötzlich so ein inoffizieller Aufpasser vom Chef.
Oh, das ist ein richtig ungutes Gefühl.
Absolut. Die Erwartungshaltung zu klären, konkrete Ziele zu definieren und strukturiertes Feedback zu geben, das ist laut unserer Quelle die unteilbare Aufgabe der Führungskraft. Punkt.
Und wenn der Chef das einfach abgibt?
Wenn eine Führungskraft das delegiert, signalisiert sie eigentlich nur Desinteresse. Und das untergräbt das Vertrauen ab dem allerersten Tag hinaus.
Weil in der Realität ist das ja oft so ein Termin, der wird immer wieder verschoben. Ah, diese Woche passt nicht, machen wir nächste, bis diese 6 Monate fast rum sind.
Und dann?
Dann setzt man sich irgendwie zwischen Tür und Angel 5 Minuten zusammen und sagt, passt schon, oder?
Richtig. Und genau das, exakt dieses Szenario, wird in dem Dokument als absolutes No-Go definiert.
Okay.
Das Probezeitgespräch ist eben kein formeller Nachgedanke, den man noch schnell abhandelt, weil der Outlook-Kalender plötzlich Alarm schlägt.
Das gut gesagt.
Es ist der wichtigste Meilenstein dieser ganzen eröffneten Zusammenarbeit. Und deshalb erfordert es Vorbereitung.
Also von wem? Von der Führungskraft?
Ja, primär. Die Führungskraft muss sich im Vorfeld anhand konkreter Reflexionsfragen vorbereiten.
Was für Fragen sind das?
Zum Beispiel, wie hat sich die Person ins Team integriert? Wurden die fachlichen Erwartungen wirklich erfüllt? Oder gibt es Ressourcen und Werkzeuge, die aktuell noch fehlen, damit die Person ihren Job gut machen kann?
Mhm.
Wenn diese Vorbereitung fehlt, verkommt das ganze Gespräch zu so einem reinen Bauchgefühlaustausch. Und das ist für beide Seiten weder fair noch zielführend.
Das leuchtet absolut ein. Okay, wir haben jetzt ziemlich tief in die Psychologie der Menschen und in die Taktik dieser Zeitpläne geschaut.
Ja, das war der organisatorische Teil.
Aber wir leben ja im 21. Jahrhundert. Auch kleinere Unternehmen hantieren heute mit Software, mit irgendwelchen Portalen und ja auch immer öfter mit Algorithmen.
Oh ja.
Und wie sehen da die Werkzeuge und die rechtlichen Rahmenbedingungen aus? Weil da werden die Vorgaben, die wir uns hier ansehen, ja erstaunlich streng, schon fast pedantisch, oder?
Sie werden sehr präzise, das stimmt. Und diese Strenge beginnt tatsächlich schon bei der Sprache, weil Sprache natürlich auch Realität schafft.
Wie meinst du das?
Es wird im Briefing ganz explizit gefordert, auf Buzzwords und Denglisch zu verzichten.
Okay, danke.
Finde ich super.
Ja, es ist spannend.
Also die Abkürzung KMU soll buchstabiert gesprochen werden. KMU.
Okay.
Genauso verhält es sich mit technologischen Werkzeugen wie einem Applicant Tracking System.
Einem was?
Genau, das ist Software, die Bewerbungen verwaltet. Und das soll als ATS gesprochen werden, nicht Englisch ausgesprochen.
Warum dieser Fokus auf die Sprache?
Die Grundidee dahinter ist schlichter Respekt vor der Zielgruppe. Wenn man verständlich, bodenständig und auf Augenhöhe kommunizieren will, gerade im Mittelstand, darf man sich nicht hinter so einer hippen Werbesprache verstecken.
Stimmt, das wirkt in einem Handwerksbetrieb wahrscheinlich einfach nur deplatziert und befremdlich.
Ganz genau.
Keine Buzzwords, das unterschreibe ich sofort. Aber es geht ja in der Quelle noch viel tiefer in die Substanz. Besonders wenn wir das große technologische Modewort unserer Zeit in den Ring werfen.
Künstliche Intelligenz?
Künstliche Intelligenz. Wenn ich als Chef von so einem kleinen Betrieb ständig unter Strom stehe, wäre es da nicht unglaublich verlockend zu sagen, weißt du was? Ich lasse einfach eine KI meine 100 Bewerbungen scannen, die soll mir einfach die Top 3 ausspucken und nur mit denen rede ich dann. Das spart mir doch Tage an Arbeit.
Das klingt in der Theorie wie die perfekte Lösung, ja?
Warum geht das laut unseren Informationen dann nicht so einfach?
Weil das auf rechtlicher und vor allem ethischer Ebene ein absolutes Minenfeld ist. Die Vorgaben aus dem Dokument orientieren sich hier nämlich stark am EU AI Act.
Also dem Europäischen Gesetz zur künstlichen Intelligenz?
Richtig. Und Systeme, die im Bereich Recruiting und Beschäftigung eingesetzt werden, fallen dort ganz offiziell in die Kategorie der Hochrisiko-KI.
Hochrisiko. Okay, wow.
Ja, das ist dann keine harmlose Bürospielerei mehr, wo du dir einen Text zusammenfassen lässt. Die klare Direktive lautet, bei Recruiting-KI darf niemals und wirklich niemals eine automatisierte oder auch nur scheinbar objektive Auswahlentscheidung empfohlen werden.
Moment, aber wie muss ich mir das mechanisch vorstellen? Warum ist die KI bei Bewerbungen so ein enormes Risiko?
Weil sie voreingenommen sein kann.
Aber die KI hat doch im Gegensatz zu uns Menschen eigentlich gar keine Vorurteile, oder? Ich meine, eine Maschine hat ja keinen schlechten Tag oder mag bestimmte Nasen nicht.
Und genau das ist das gefährliche, typische Missverständnis, das die Quelle anspricht.
Erklär mal.
Eine KI lernt ja ausschließlich aus historischen Daten.
Mhm.
Ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel, wie so ein ATS, also ein Applicant Tracking System, unbewusst Vorurteile komplett reproduziert.
Gerne.
Stell dir vor, der Algorithmus wurde mit den Lebensläufen der bisher erfolgreichsten Mitarbeiter einer Firma trainiert.
Klingt ja erstmal logisch.
Ja. Diese historischen Daten zeigen dann vielleicht, dass die in Anführungszeichen besten Mitarbeiter in der Vergangenheit nie längere Lücken im Lebenslauf hatten.
Okay, verstehe.
Jetzt bewirbt sich aktuell eine hochqualifizierte Frau, die hat aber eine Lücke von 1,5 Jahren im Lebenslauf.
Elternzeit nehme ich an.
Wahrscheinlich. Aber die KI weiß nicht, dass das Elternzeit war. Der Algorithmus erkennt nur ganz stur das Muster, Lücke und bewertet diesen Lebenslauf dann als inkonsistent oder eben riskant.
Ach krass.
Und zack, die Bewerberin wird automatisiert aussortiert.
Wow. Das heißt also, die Maschine reproduziert und skaliert systematisch eine Benachteiligung.
Richtig.
Ohne dass irgendjemand im Unternehmen überhaupt böse Absichten hatte.
Exakt. Die dachten, sie machen sich das Leben leichter. Und damit stehst du dann aber mit einem Bein komplett im Konflikt mit dem Gleichbehandlungsgesetz.
Oha.
Die Quellen stützen sich hier unter anderem auf Vorgaben der Arbeiterkammer und auch des Arbeitsmarktservice. Ein Algorithmus darf einfach nicht eigenmächtig über die berufliche Zukunft eines Menschen entscheiden.
Weil die Gefahr von so einer verborgenen Diskriminierung einfach viel zu hoch ist.
Genau. Und deshalb zieht die Quelle hier eine absolute rote Linie. Menschliche Aufsicht, Nachvollziehbarkeit und Datenschutz stehen hier immer an erster Stelle.
Mhm.
Technologie ist natürlich großartig, um Prozesse zu strukturieren, Termine zu koordinieren oder meinetwegen so Standard-E-Mails im Pre-Boarding zu automatisieren.
Ja, das nimmt Arbeit ab.
Aber der Mensch muss immer wirklich ausnahmslos das letzte Wort bei der Auswahl haben.
Das finde ich einen enorm wichtigen Mechanismus. Die Technik darf den Rahmen bauen, ja, aber das Bild darin, das müssen wir schon noch selbst malen.
Sehr poetisch, aber genau das ist der Punkt.
Es zeigt ja auch, wie wahnsinnig komplex diese Aufgabe für KMU wirklich ist.
Definitiv.
Wenn wir jetzt mal all diese Ebenen, die wir besprochen haben, übereinander legen. Also wir haben die Psychologie des ersten Tages.
Mhm.
Wir haben die chronologischen Patches der ersten 90 Tage. Wir haben diese strikte Trennung der menschlichen Rollen Chef versus Buddy.
Ja.
Und wir haben jetzt diese harten rechtlichen Leitplanken bei Technologie und KI. Wie fasst du das große Bild zusammen?
Die wichtigste Erkenntnis aus dem Ganzen ist, ein erfolgreiches Onboarding ist einfach kein Event.
Kein Event, okay.
Es ist keine Willkommensmappe, die auf dem Tisch liegt am ersten Tag, und es ist auch keine Flasche Sekt zur Begrüßung.
Obwohl der Sekt nett ist.
Sekt ist nett, reicht aber nicht. Es ist eine monatelange, tief durchdachte Reise, die das Risiko für beide Seiten minimiert. Das Risiko, dass man eine falsche Entscheidung getroffen hat.
Hm.
Alles beginnt eben mit der Erkenntnis, dass diese Unterschrift unter dem Vertrag erst der Startschuss ist, nicht das Ziel.
Ja.
Und von dort aus erfordert es diese klaren Phasen, um die Unsicherheit bei der neuen Person Schritt für Schritt abzubauen.
Logisch.
Es erfordert Führungskräfte, die wirklich Verantwortung übernehmen, und Buddies, die sozial integrieren, aber eben nicht werten. Und es verlangt einen extrem verantwortungsvollen Umgang mit KI, bei dem Transparenz und menschliche Kontrolle einfach völlig unverhandelbar sind.
Und warum? Und da spreche ich jetzt dich an, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Warum sollte dich das alles eigentlich interessieren?
Das ist die wichtigste Frage.
Ganz einfach. Egal, auf welcher Seite des Schreibtisches du gerade sitzt. Egal, ob du selbst eine Bäckerei leitest, ob du die Schichtpläne im Krankenhaus schreibst oder ob du vielleicht gerade dabei bist, einen Vertrag für einen neuen Job zu unterschreiben.
Mhm.
Achte ganz genau auf diese Lücke. Die Lücke zwischen dem euphorischen Ja bei der Vertragsunterzeichnung und deinem 90. Tag im Unternehmen.
Oh ja.
Weil, und das nehme ich heute extrem mit an der Art und Weise, wie diese spezifische Phase strukturiert und auch gelebt wird, erkennst du eigentlich die absolute Wahrheit über eine Unternehmenskultur.
Da zeigt sich das wahre Gesicht.
Genau. Dort fallen alle Masken des Hochglanz-Recruitings. Es zeigt sich knallhart, ob ein Unternehmen nur Arbeitskraft konsumiert oder ob es wirklich Menschen integriert.
Das hast du sehr schön zusammengefasst.
Danke. Und damit sind wir auch schon fast am Ende unserer heutigen Reise angekommen. Aber natürlich lassen wir dich nicht gehen, ohne dir noch einen letzten, vielleicht ein bisschen unbequemen Gedanken mit auf den Weg zu geben.
Ich bin gespannt.
Wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, dass die Probezeit laut unserer Analyse dazu da ist, Erwartungen zu klären und die Zusammenarbeit zu eröffnen.
Richtig.
Wir messen den neuen Mitarbeiter auf Schritt und Tritt. Wir machen 30-Tage-Checks, 60-Tage-Checks.
Der Mitarbeiter muss sich beweisen.
Genau. Aber sollten wir den Spieß nicht einfach mal umdrehen?
Wie meinst du das?
Stell dir mal vor, es ist dein 90. Tag im neuen Job. Du hast das Pre-Boarding überlebt, du hast dich mit der ganzen neuen Technik abgemüht und du kennst endlich die informellen Regeln.
Mhm.
Was wäre, wenn du an diesem Tag ein formelles, strukturiertes Probezeitzeugnis ausstellen dürftest?
Oh.
Und zwar über das Unternehmen. Überleg mal ganz ehrlich für dich selbst. Wenn du die ersten 90 Tage bei deinem aktuellen Arbeitgeber bewerten müsstest.
Das ist eine krasse Vorstellung.
Welche Note hätte die Firma von dir bekommen? Und würden sie den Test heute noch bestehen?
Das ist wirklich meine Frage zum Nachdenken.
Auf jeden Fall. Nimm das mal mit in deinen Tag. Bis zum nächsten Deep Dive.